Also ich hatte Todesängste. Das kann ich gar nicht anders beschreiben. Weisung zu einem Psychiater und eine in die Psychiatrie. Und es beherrscht mich. Und ich weiß gerade gar nicht, was ich machen kann, weil scheinbar kommt es ja immer und immer wieder. Nika von Pippi Langstrumpf?
Ja, na klar.
So, und immer, wenn es spannend wurde und ich dachte, ja, und jetzt höher und schneller und weiter. Dann kam Annika. Oh, Pippi, nicht so hoch. Oh, Pippi, nicht so schnell. Oh, Pippi, nicht so weit. Genau so war ich, nur noch schlimmer. Auf einmal war ich Annikas Mutter. Nehmt es einfach an. Das kann passieren, das ist so, das ist kein Weltuntergang. Einfach weitermachen. Aufstehen, Krone richten. Weiter.
Podcast ohne Namen. Mit unseren Frauen Liane und Silke.
Jetzt wollte ich losreden und es kommt gar nicht. Vielleicht liegt das daran, dass diese Situation, in der ich heute hier sitze, in unserem Podcast-Studio ganz, ganz besonders für mich ist. Ich sitze hier heute nicht mit Silke, was übrigens auch jedes Mal besonders ist. Grüße gehen raus an Silke, die wieder in der Weltgeschichte unterwegs ist. Und deswegen darf ich hier heute diese Folge aufnehmen mit einer ganz besonderen Person in meinem Leben. Und das ist meine allerbeste Freundin, Katrin Schubert. Die sich heute die Ja gesagt hat zu meiner Frage, willst du mit mir einen Podcast aufnehmen? Und zwar zu ihrer ganz persönlichen Geschichte. Hallo Katrin.
Hallo Lianchen. Danke für deine Einladung. Ich freue mich total, heute hier mit dir sitzen zu dürfen. Und ich wüsste gar nicht, wozu ich nicht Ja sage bei dir.
Oh, das ist schön. Katrin, wie geht's dir?
Ich bin maximal aufgeregt. Es ist eine komische Situation hier mit dir, aber das wird schon.
Ja,
unser Prosecco steht hier, also ich bin bester Dinge.
Genau, also wir haben vorher schon mal so 3, 4, 5 Schlücke Prosecco zusammengenommen. Und ich muss sagen, ich bin heute auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe das auch gerade schon zu Katrin gesagt, denn das ist für mich auch ganz, habe ich gerade schon gesagt, ganz besonders, dass wir hier heute beide sitzen und vor allen Dingen auch, weil ich weiß, über was wir gleich sprechen werden. Es wird nämlich ganz, ganz persönlich heute und deswegen bin ich auch so dankbar, dass du das hier heute mit mir zusammen machst, weil ich denke, wir werden ganz, ganz vielen Menschen damit wieder ein bisschen Inspiration geben, ein bisschen nachdenken und vielleicht sogar ein bisschen Hilfestellung.
Oh, das würde mich sehr freuen. Also Hilfestellung und vor allen Dingen Hoffnung.
Ja, wenn es nur ein einziger Mensch wäre, ne? Dann hätte sich das ja schon,
viel erreicht.
Ja, genau. So sehe ich das auch. Ja. Aber Katrin, bevor ich dazu komme, wir haben gerade eben, wie gesagt, schon mal 3 Schlücke Prosecco getrunken und haben gesagt, Mensch, am Wochenende werden wir ganz bestimmt nochmal anstoßen. Denn Katrin hat am Wochenende Geburtstag und zwar ein ganz besonderer Geburtstag. Und ich habe sie vorher gefragt, ob ich sagen darf. Katrin wird am Samstag unglaubliche 50 Jahre alt.
Ja, genau.
Und ich weiß noch, Katrin, als ich dich gefragt habe, wie geht's dir eigentlich so jetzt so kurz vor der 50? Weißt du, was du mir geantwortet hast?
Mir geht's gut, weil diese Zahl hat mit mir nichts zu tun.
Ja, ganz genau. Du sagtest so irgendwie sowas wie, ja, weiß ich nicht. Ich habe mit der Zahl nichts zu tun. Das finde ich sehr, sehr toll und zeigt auch wieder, wir feiern ja oft das Leben auch zusammen. Wer uns ab und zu mal sieht auf unserem Insta-Kanal oder auf, wir arbeiten auch zusammen, das ist die große Besonderheit. Wir sind nicht nur befreundet, wir arbeiten auch noch zusammen, kann man das manchmal verfolgen, wenn wir so auf den Festivals, Konzerten und Karnevals dieser Welt unterwegs sind. Da kommt einiges zusammen. Mhm. Und deswegen kann ich das total verstehen. Ich weiß auch nicht, was du mit dieser Zahl zu tun hast. Aber es ist toll, dass du sie erreichst.
Ja, das finde ich auch.
Und dass wir sie zusammen feiern.
Ja, das finde ich auch.
Ja. Und ich glaube, den Wert des Lebens, so geht es mir. Ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen wissen das. Hinter mir liegt ja auch eine Geschichte, eine gesundheitliche Geschichte, die mein Leben nochmal sehr verändert hat. Die Qualität meines Lebens, würde ich sagen, nochmal ein bisschen erhöht hat.
Sehr verdeutlicht hat, auf jeden Fall.
Absolut. Und ich glaube, das wird vielleicht auch ein Thema sein am Samstag, ich habe keine Ahnung, aber könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mit zumindest einem Augenzwinkern auch nochmal darauf zurückblicken, was dir so in den letzten Jahren widerfahren ist, ich nutze das Wort jetzt mal, und wie es dir so ergangen ist.
Ja, genau.
Katrin, wir sprechen heute darüber, dass du vor knapp 5 Jahren, ich war gerade ganz erschrocken, also 4,5 Jahre ungefähr ist es her,
genau,
dass du plötzlich von Panikattacken übermannt worden bist.
Mhm, genau. Genau. Mhm. Also mein Leben hat sich damals, das war im Oktober, es war Ende Oktober, wir waren mitten in den Herbstferien. Und mein Leben hat sich damals innerhalb von 3 Wochen verändert von, ich glaube, ich kann gar kein Karussell mehr fahren, bis hin zu, ich kann kein Auto mehr fahren. Mhm. Also ich konnte eigentlich nach 3 Wochen gar nichts mehr. Ich konnte weder Auto fahren, noch einkaufen, Fähre fahren, durch den Tunnel fahren, nichts. Ich musste ja erstmal alles auf Null fahren. Mhm.
Um unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen abzuholen, wie merkt man das denn? Also ich habe selber, glaube ich, noch nie eine Panikattacke gehabt. Ich kenne das nur aus deinen Erzählungen. Was würdest du sagen? Weißt du noch, wann du das erste Mal gemerkt hast und war dir gleich klar, dass es eine Panikattacke ist?
Also absolut. Ich glaube, das vergisst man auch nicht, wann man das erste Mal eine Panikattacke hatte. Und ich wusste nicht, dass es eine Panikattacke ist, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, was Ängste anbelangt oder Panik, überhaupt gar keine Berührungsängste tatsächlich hatte. Ich war damals, oder wir waren damals mit Freunden in einem Freizeitpark und ich war mit der kleinen Tochter unseres Freundes in einem Fahrgeschäft für Kleinkinder tatsächlich. Und ich saß mit Anni in diesem Fahrgeschäft und man musste nur einen Bügel von vorne zu sich herziehen auf die Beine. Wir haben den einrasten lassen, dann kam der Mitarbeiter des Fahrgeschäfts, hat nochmal alles kontrolliert und bei uns war wohl der Bügel nicht weit genug eingerastet. Er hat jedenfalls nochmal nachgedrückt. Er saß nun richtig fest auf meinen Beinen und da kam meine erste Panikattacke. Also alles in mir hat gerufen nach Flucht. Ich muss weg. Und vielleicht kennst du das, Panik steigt in einem auf, sagt man ja. Und das ist auch ganz genauso. Also es kommt von den Beinen, geht es hoch. Also die Beine kribbeln unglaublich. Also so war es bei mir. Die kribbeln, dann geht es in den Magen, da fühlt sich alles ganz, ganz schlecht an, einem wird übel, dann geht es hoch bis in die Brust, es wird alles eng, der Atem wird ganz flach und dein Sichtfeld schränkt sich ein. Also du kriegst so einen Tunnelblick und mir war klar, ich muss weg, ich kann es auf gar keinen Fall aushalten. Ich habe also den Mitarbeiter wieder rangewunken. Es waren alle schwer begeistert, weil wir wirklich lange gewartet haben, dass es endlich losging. Aber mein einziger Gedanke war, ich muss weg. Ich habe kurz auf Anni geschaut, die war damals 7. Wir sind dieses Karussell schon 100 Mal gefahren und ich wusste, gut, die kann das auch alleine. Und ich bin einfach nur rausgerannt. Mhm. Also es war schrecklich. Ich habe mich hingesetzt und gedacht, was war das? Weil ich kannte das nicht. Ganz im Gegenteil. Ich war so, der Thrill-Seeker. Ne? Also jede Achterbahn gehörte mir. Das konnte nie hoch genug, nie schnell genug sein. Und ich musste auch immer im ersten Waggon sitzen. Also schon der zweite war ja lachhaft. Und nun saß ich in diesem Kinderkarussell und nichts ging mehr. Also es war schon für mich sehr komisch.
Ja.
Also konnte ich gar nichts mit anfangen.
Ja, wir hatten uns zu dem Zeitpunkt ja natürlich auch schon sehr gut auch. Mhm. Und ich kann das ja total bestätigen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Katrin, du bist ja überhaupt gar keine Person, die sich in irgendeiner Weise in den Mittelpunkt stellen möchte oder, das möchte ich ganz unbedingt nochmal sagen, ne? Oder die da ganz im Gegenteil, die nach vorne läuft und sagt, hier ich als erstes an erster Stelle. Und deswegen kann ich mich da so gut reindenken, was muss in dir vorgegangen sein, dass du diesen Schritt gegangen bist, zu sagen, ich muss hier wieder raus.
Genau.
Und dann mit dem Gedanken, alle anderen müssen jetzt warten, weil ich aus diesem, ich weiß, das ist für dich das Schlimmste, dass andere Menschen für dich etwas zurückstellen müssen, weil du etwas hast. Und deswegen verdeutlicht das, glaube ich, auch nochmal, wie groß wirklich diese, und es berührt mich gerade unglaublich, habe ich dir vorher schon gesagt, ich weiß jetzt schon, dass mich das ganz doll berühren wird. Ich weiß einfach, wie schwer das für dich gewesen sein muss, als es so war, weil du hättest niemals sonst gesagt, haltet das hier an, ich muss hier erstmal raus.
Nein,
ne?
Niemals. Ja. Nein, niemals, vor allem. Eben, wie ich ja bereits sagte, wir haben wirklich sehr lange gewartet, aber es gab gar keine andere Wahlmöglichkeit.
Ja. Ja, das verdeutlicht das, finde ich, nochmal total, was da in dir vorgegangen ist. Ne?
Genau.
Das heißt, du hast ja gesagt, erstmal war es dir nicht klar, dass es sich um eine Panikattacke handelt.
Nein, gar nicht.
Okay. Wie bist du jetzt im ersten Schritt erstmal damit umgegangen?
Ich habe es erstmal so hingenommen. Also dieser Tag in dem Freizeitpark war ja auch lange nicht zu Ende. Dem ging voraus, dass ich ja schon die Achterbahn mitgefahren bin. Und ich weiß, dass ich mit meinem kleinen Neffen die Loopingbahn gefahren bin. Und beim Anstehen, also man muss sagen, es war während Corona und da waren Wände hochgezogen, dass die Schlangen sich nicht berühren, sage ich mal, ne? Also die anstehenden Personen. Und das hat in mir schon sehr viel Unbehagen ausgelöst, aber ich habe mir mal gedacht, so ein Quatsch, also was habe ich jetzt, was geht in mir vor? Und ich habe das weggestoßen, ich habe versucht, das zu ignorieren, das kann man übrigens nicht gut, aber weil das alles überhaupt nicht zu mir passte, habe ich mich ja dagegen gestellt und bin diese Achterbahn gefahren und mir war nicht wohl dabei, aber ich habe versucht, das zu ignorieren, weil wie gesagt, das gehört gar nicht zu mir, sowas. Und naja, der Höhepunkt war dann halt in diesem Fahrgeschäft mit Anni, dass ich da dachte, okay, das geht jetzt wirklich gar nicht mehr.
Und wann war der Punkt oder der Zeitpunkt, an dem du für dich gesagt hast oder wusstest, das sind jetzt Panikattacken und das kommt wieder? Das war jetzt keine einmalige Geschichte.
Nee, genau. Also wie gesagt, das war ja in den Herbstferien und wir sind danach als Familie nach Paris gefahren. Blöderweise, muss ich jetzt sagen, war unser erster Stop das Disneyland Paris. Und da war für mich irgendwie klar, okay, irgendwas stimmt ja nicht mit mir. Und da musste ich mir die Fahrgeschäfte schon genau ansehen. Also wenn es irgendwo dunkel war, war für mich klar, gut, da kann ich auf gar keinen Fall rein. Alle anderen musste ich mir angucken. Wenn irgendwie die Chance bestand, ich bin nicht wirklich angeschnallt, es ist nicht dunkel, dann geht das. Das hat sich aber während dieser Tour verschlechtert. Also es wurde von Tag zu Tag schlechter. Wir haben ja auch, als wir dann in Paris waren, sehr viel besichtigt. Unter anderem sind wir auf den Triumphbogen gestiegen und die Wendeltreppe da hoch war schon sehr unangenehm. Und als wir auf den Eiffelturm wollten, da stand ich in der Menge und habe dann zu meinem Mann gesagt, als ich gesehen habe, es kommen Fahrstühle, habe ich gesagt, gut, ich glaube, das ist eine Panikattacke, die ich jetzt kriege, weil ich hatte das Wort mal gehört, deswegen habe ich das einfach mal verwendet. Ich glaube, ich kann das nicht. Und da hat mein Mann gesagt, also wenn dir das hilft, die Aufzüge sind gläsern, also du kannst schon rausgucken. Und ich dachte, okay, wenn die gläsern sind, dann schaffe ich das. Habe ich auch geschafft, wir waren auf allen drei Etagen. Das ging, unser letzter Tag, da hatte ich uns ein Ticket gebucht für die Katakomben in Paris. Die sind 20 Meter unter der Stadt und man geht so eine Wendeltreppe runter. Es sind, meine ich, 130 Stufen, also es nahm wirklich kein Ende. War mir auch schon nicht wohl bei, aber wie gehabt bin ich gegen angegangen und habe gedacht, so ein Quatsch, was soll das hier? Ich gehe einfach weiter und unten angekommen ist man erstmal in so einem hellen Raum mit vielen Schautafeln, man kann sich informieren, bis es dann in diesen wirklich spärlich beleuchteten Gang ging, der auch nicht irgendwie gefliest oder irgendwas war, also sehr eng. Wir konnten, glaube ich, gerade mal zu zweit nebeneinander gehen, die Decke war sehr niedrig und wir waren 300 Meter vielleicht gegangen und da habe ich gemerkt, es geht, ich kann keinen Schritt mehr weitergehen. Und da war mir ganz klar, das ist auf jeden Fall eine Panikattacke. Das kann gar nichts anderes sein. Und ich habe nur meinen Mann gefragt, wie lange müssen wir hier noch durch? Weil vielleicht schaffe ich es ja bis zum Ende. Das ist, will ich ja auf jeden Fall. Ich will ja immer alles schaffen. Aber dann sagt er, es ist bestimmt noch ein Kilometer. Habe ich gesagt, nein, also auf gar keinen Fall kann ich das aushalten. Und dann bin ich zurück durch diesen hellen Raum, die Wendeltreppe hoch, wo einem natürlich tausend Menschen auch immer entgegenkommen und bin nur rausgerannt und der Mann am Eingang hat mir hinterhergerufen, da sind Sie nicht die Einzige, das passiert vielen Personen. Aha. Und dann saß ich in Paris auf der Parkbank und habe geheult, weil ich wusste, da ist irgendwas in Gange, darüber bin ich nicht her und es beherrscht mich und ich weiß gerade gar nicht, was ich machen kann, weil scheinbar kommt es ja immer und immer wieder. Das war so, das war so die Situation, wo ich gemerkt habe, okay, ich hab jetzt ein echtes Problem.
Mhm. Und ich erinnere mich natürlich auch daran, ne? Wir haben ja auch darüber gesprochen, das auch erzählt danach, was da passiert ist. Und da ist ja noch viel mehr passiert. Also das war ja dann der Punkt, glaube ich, wo du erkannt hast, okay, das sind, es müssen irgendwie Panikattacken oder sowas sein. Und das kommt wieder. Ich glaube, dir ist ganz klar geworden, das war jetzt nicht nur der Situation geschuldet, sondern das ist irgendwie da.
Genau.
Und wie sehr hat das dann auch danach deinen Alltag weiter beeinträchtigt?
Da war es ja erstmal so, also ich habe ja die Panikattacken bekommen in Karussells oder in Katakomben oder vor dem Eiffelturm. Also es sind ja keine alltäglichen Situationen.
Also irgendwas Beengendes, irgendwas, wo man schon sagen könnte, das hat was also mit räumlicher Beengung zu tun.
Auf jeden Fall. Also jetzt so im Nachhinein kann ich sagen, wann immer mein Fluchtweg nicht klar erkennbar war vor mir, habe ich eine Panikattacke bekommen. Sofort. Also ich musste immer sofort die Flucht antreten können. Dann war alles in Ordnung. Sobald das nicht möglich war, hatte ich eine Panikattacke. Und ich habe ja anfangs gesagt, dass sich das innerhalb von 3 Wochen sehr zugespitzt hat. Und wir sind nach diesem Urlaub, 2 Wochen später, sind mein Sohn und ich in die Eifel gefahren zu meinem Mann und auf Höhe Dortmund. Und das sind 2 Stunden von uns entfernt. Und es sind auch noch 2 Stunden bis in die Eifel. Also ich war wirklich genau in der Mitte, stand ich im Stau. Das ist natürlich für die A1 an einem Freitagnachmittag nichts Ungewöhnliches. Aber in dem Moment war vor mir, habe ich nur rote Lichter gesehen, auf der Gegenspur genau das Gleiche. Da geriet auch alles ins Stocken. Mhm. Dann links und rechts die hohen Lärmschutzwände. Also ich war eingekesselt. Ich konnte nicht weg, zu gar keiner Seite. Alles, was ich hätte machen können, aus dem Auto springen. Aber ich hatte meinen Sohn dabei, der war damals 9, den wollte ich auf gar keinen Fall verängstigen. Und der hat ein Hörspiel gehört, der hatte Kopfhörer auf. Also habe ich leise vor mich hingewimmert und gebetet, dass sich dieser Stau auflöst, dass die mal Gas geben. Weil sobald ich in Bewegung war, ging es. Mhm. Und frag mich nicht, wie ich diese letzten 2 Stunden überstanden habe oder 200 Kilometer bis zu meinem Mann. Ich weiß nur, dass ich dem wirklich heulend in die Arme gefallen bin und gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich hier Sonntag wieder wegkomme, aber ich fahre nicht. Mhm. Dann musst du mich fahren oder wir ziehen hier ein, keine Ahnung. Aber ich kann auf gar keinen Fall zurückfahren. Und das war auch so. Mein Mann ist Sonntagabend, hat uns nach Hause gebracht. Und da kam dann so der große Hammer. Da lag ich bei uns zu Hause im Bett und habe gegoogelt. Wir hatten ja mittlerweile November. Wie man im November ohne Zelt, denn da fühlte ich mich eingesperrt, und ohne Schlafsack, auch da konnte ich nicht schnell genug draus flüchten, wie man im Freien übernachten kann. Weil ich fühlte mich in meinem Bett, in meinen eigenen 4 Wänden eingesperrt. Ich musste aufstehen und schnell weglaufen können. Und das ging da nicht. Da waren immer noch Türen, Wände, Fenster. Und deswegen wollte ich gern draußen schlafen, das ging aber nicht. Mhm. Und da hat mein Mann gesagt, jetzt reicht's. Und ist mit mir zu unserer Hausärztin gefahren. Da habe ich das dann alles erzählt. Und die hat mir 2 Überweisungen geschrieben. Und zwar eine Notfallüberweisung zu einem Psychiater und eine in die Psychiatrie. Mhm. Und also da musste ich schon wieder lachen, weil ich gedacht habe, na jetzt hast du es wegen schriftlich, du hast echt voll einander Waffel. Und ich muss aber sagen, mir ging es so, so schlecht und ich war so verzweifelt, dass ich total gerne in diese Psychiatrie gefahren wäre. Sie hat mir auch gleich einen Tipp gegeben, wo ich hinfahren könnte, aber ich konnte es doch in meinem eigenen Zuhause schon nicht aushalten, in meinem eigenen Bett. Wie sollte ich das in einer fremden Umgebung mit fremden Menschen aushalten? Mhm. Die einzige Person, die ich um mich haben konnte, war mein Mann. Das war der Einzige, der mir in dem Moment Halt gegeben hat. Also ging das mit der Psychiatrie nicht. Ich hätte es wirklich gern gemacht, aber es war einfach nicht aushaltbar. Mhm. Naja, ich hatte ja noch diese Notfallüberweisung zu einem Psychiater. Und da muss ich sagen, wenn man eh schon krank ist, und es ist egal, ob man psychisch krank ist oder ob man was Körperliches hat, sich dann alleine darum zu kümmern. Und das musst du mittlerweile in Deutschland. Ja, ja. Du wählst die 116, 117 und dann geht der Marathon los mit der Arztsuche. Das ist brutal.
Ja,
das ist wirklich brutal, weil du hast wirklich andere Sorgen und du musst es immer wieder erklären, was hast du, warum musst du jetzt unbedingt dahin und so weiter und so fort. Also es war schrecklich. Mhm.
Zu diesem Zeitpunkt, Katrin, da war jetzt ja das, was du gerade geschildert hast, dass du dich dass du auf Recherche gegangen bist, wie kann ich draußen schlafen, ohne ein Zelt und ohne einen Schlafsack, weil das konntest du schon auch nicht mehr um dich haben. Es gab ja schon, daran erinnere ich mich natürlich sehr gut, deine alltäglichen Einschränkungen waren auch schon sehr groß zu dem Zeitpunkt, ne? Also es war ja nicht nur, dass du nicht mehr Auto fahren konntest.
Nein.
Ne? Und irgendwohin, aber du bist ja fast gar nicht mehr vor die Tür gegangen, ne?
Ich konnte gar nichts mehr, genau. Also ich konnte wirklich gar nichts mehr. Und wenn ich sage, ich musste alles neu lernen, musste ich das auch wirklich. Also ich konnte zum Beispiel auch nicht einkaufen. Die einzige Möglichkeit, in Wildeshausen einkaufen zu gehen, war im Edeka. Weil im Edeka, das ist der einzige Markt hier in Wildeshausen, wo der Ein- und Ausgang nicht von Kassen versperrt ist. Also ich konnte bis zur Gemüse- und Obstabteilung gehen. Die Sachen dort konnte ich noch einkaufen. Und den Rest musste unser Sohn machen. Also der kennt sich jetzt super beim Edeka aus. aber ich bin da stehen geblieben und habe ihm gesagt, jetzt brauchen wir noch Brot, jetzt brauchen wir noch Milch und das findest du da und das findest du da und das findest du da. Und dann ist er losmarschiert und hat alles eingekauft. Und dann sind wir zur Kasse und ich habe natürlich schon mal davon gehört, weil ich hatte mich mittlerweile mit diesem Thema beschäftigt, dass es Menschen gibt, die können in keiner Schlange anstehen. Und da wusste ich auf einmal, was die meinen. Das kann man auch nicht. Also da zu stehen und nicht voranzukommen, hat mir sehr viel abverlangt.
Ja, ja. Ich erinnere mich noch sehr genau, Katrin, als du hast uns das mitgeteilt, deinem engsten Freundeskreis vermutlich in Form einer WhatsApp. Das weiß ich noch, es war eine sehr lange WhatsApp, die du geschrieben hast. Ich glaube, weil du es einfach gar nicht sagen konntest in dem Moment.
Mhm, kann sein.
Und ich erinnere mich noch ganz genau, was du geschrieben hast. Ich habe die Nachricht nicht nachgelesen, es ist 4,5 Jahre her, aber ich weiß noch ganz genau Nuancen, die da drin standen, dass du geschrieben hast, ich kann nicht einkaufen gehen, ich kann nicht Auto fahren, ich kann überhaupt nicht, ach jetzt weiß ich wieder, was es war, der Anlass war, dass wir in unserem Team Hangover, wir haben so einen Freundeskreis, es sind 3 Mädels, ist mal gewachsen und wenn wir unterwegs sind, ich meine Team Hangover sagt ja schon alles, ich muss also nicht erläutern, was wir machen, wenn wir 3 unterwegs sind. Und wir hatten geplant, nach Hamburg zu fahren. Das fällt mir jetzt wieder ein, ja.
Stimmt.
Ging darum, dass wir in Hamburg eben auch in einem ganz bestimmtes Hotel wollten, was eben mit, es war schon gebucht, geplant.
Alles fertig, ja.
Und dir war klar, okay, ich kann das auf keinen Fall machen. Ich muss dann in einen Fahrstuhl steigen. Wir müssen da irgendwie nach oben und es geht einfach nicht. Und
ich wäre schon nicht nach Hamburg gekommen.
Genau, du wärst nicht nach Hamburg gekommen.
Wir hätten auf die Autobahn fahren müssen. No way.
Und das hast du, und dann hast du uns das geschrieben in dieser WhatsApp und da habe ich habe gedacht, also ich glaube, ich weiß es noch, dass ich total sprachlos war. Ne? Ich habe diese Nachricht angeguckt und habe gedacht, das kann nicht sein. Nicht Katrin.
Nee.
Meine Katrin, meine Partymaus, meine, ich gehe überall rein und je enger, je besser.
Genau.
Wenn die, da haben wir oft drüber gesprochen, ne? Wenn wir irgendwo sind und die Menschen sich richtig aneinander reiben, ja, dann
wunderbar.
Ist es richtig gut.
Wunderbar. Und besser 1000 als 100.
Ja, es war einfach so weit weg gedanklich, dass das passieren kann. Und es ist passiert. Und es ist trotzdem passiert.
Genau.
Ja.
Das war, glaube ich, auch das Schwerste für mich, ne? Weil ich genau eigentlich 45 Jahre das Gegenteil gewohnt war.
Ja.
Ne? Da auf einmal diese Einschränkungen zu haben. Also ich weiß noch, dass als ich 2 Jahre alt war, haben meine Eltern für mich eine extra Versicherung abgeschlossen. Ich glaube, eine Krankenhaustagegeldversicherung oder sowas. Weil die gesagt haben, also wenn die so weitermacht, so wie die unterwegs ist, landet die früher oder später im Krankenhaus. Die hat weder Angst vor Höhe noch vor Geschwindigkeit. Die ist so waghalsig. Da wird irgendwas passieren. Und so war ich 45 Jahre lang und auf einmal konnte ich davon gar nichts mehr. Also das war für mich richtig hart, weil ich war immer diejenige, die gesagt hat, so voran und natürlich machen wir das und noch höher, noch schneller, klar, kein Ding. Und jetzt war ich diejenige, die gebremst hat, die gesagt hat, ich kann das aber nicht, auf die alle warten mussten, wegen der alle umplanen mussten. Also das war fürchterlich, das war eine ganz doofe Situation.
Es war ja nicht nur wir jetzt im Freundeskreis, sondern es waren ja Urlaube auch mit der Familie, die ihr geplant hattet, ne? Es ging einfach nicht, also in ein Flugzeug zu steigen, das war…
Absolut. Bis heute mein Endgegner übrigens. Ich bin schon oft wieder geflogen, aber diese Leichtigkeit, mit der ich das früher gemacht habe, da hatte ich immer nur 2 Themen. Hauptsache das Sportprogramm stimmt und Hauptsache die haben genug Alkohol. ja, also diese Leichtigkeit habe ich lange nicht wieder. Bin aber bester Dinge, dass ich das irgendwann wieder erreiche. Ja, ich auch, weil alles andere habe ich ja wieder erreicht. Aber das war ein harter Weg.
Ja.
Das macht man nicht mal ebenso.
Und über diesen Weg möchte ich natürlich auch ganz gerne noch mit dir sprechen heute. Denn Katrin, wir haben uns beide hier gerade im Vorfeld, als wir uns unterhalten haben über die Thematik, haben wir uns auch selber noch mal ein bisschen aufgeschlaut und haben noch mal geguckt, wie viele Menschen sind eigentlich wirklich betroffen von Angststörungen, von Panikstörungen oder von Phobien oder was auch immer. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Formen von Angststörungen, Phobien, Panikattacken. Und die Zahl ist wirklich erschreckend. Also wir haben uns schon gedacht, dass das eine ganz wichtige Folge werden könnte für ganz viele Menschen, die vielleicht sich nicht trauen, so offen damit umzugehen. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Wie bist du eigentlich mit deinem Umfeld damit umgegangen? Aber man kann wirklich sagen, dass etwa 20-30% der Menschen schon mindestens einmal in ihrem Leben eine Panikattacke erlebt haben. Und mit Panikattacke, du kannst auch gleich nochmal sagen, was es eigentlich für dich nachher bedeutete, eine Panikattacke zu haben, weil das finde ich ganz wichtig, wie du das auch beschreibst, dass es eben nicht etwas ist, wo viele Menschen sagen so, die soll sich mal nicht so anstellen. Mhm. Ne? Sondern sowas passiert ja durchaus auch. Ich glaube, wenn du das gleich nochmal beschreibst, wird nochmal deutlich, dass es eben nicht was mit du sollst dich mal nicht so anstellen zu tun hat. Und 15-20% der Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens eine behandlungsbedürftige Angststörung. Ich glaube, das ist schon aussagekräftig genug. Also wenn wir überhaupt diese Zahlen mal hören, man könnte also sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden kennt, mit der schon mal eine Panikattacke erlebt hat, ist höher, als dass man jemanden kennt, der sie nicht erlebt hat oder jemanden trifft.
Das ist schon krass.
Und das zeigt einfach, wie relevant dieses Thema ist und wie wichtig das auch ist, darüber zu sprechen. Und genau dafür ist ja auch dieser Podcast da. Und daran würde ich jetzt ganz gerne nochmal anknüpfen, Katrin. Wenn du mal eine Panikattacke beschreiben wolltest, so wie du sie empfunden hast, beschreib sie uns mal. Was sind das für Gefühle, die in dir aufgekommen sind?
Ja, also es ist auf jeden Fall körperlich. Und das ist das Schlimme daran, denn es waren ja jetzt gerade bei mir immer Situationen, die ich 45 Jahre lang ganz wunderbar, ohne darüber nachzudenken, gemeistert habe. Und das konnte ich auf einmal nicht mehr. Also da konnte ich mir auch vorher sagen, du stirbst nicht und da passiert auch nichts. In dem Moment, wenn du eine Panikattacke hast, funktioniert dein Kopf nicht mehr mit deinem Körper. Der Körper nimmt Überhand. Der regiert dich. Der hat dich fest im Griff und der suggeriert dir genau das Gegenteil. Du wirst sterben. Also ich hatte Todesängste, das kann ich gar nicht anders beschreiben, auch wenn sich das lächerlich anhörte. Also auch für mich ist es immer noch krass, weil das auch für mich so unverständlich ist. Aber ja, der Körper hat einen einfach im Griff und da funktioniert der Kopf nicht mit dem Körper zusammen. Das ist einfach irrational, was da passiert.
Mhm. Todesangst.
Todesangst, ja. Man hat Todesangst. Richtig.
Ich weiß noch, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, dass du gefühlt hast, dass du sterben wirst. Und ich glaube, das war der Moment, in dem mir erst richtig klar geworden ist, wie ernst, wie angsteinflößend, wie anstrengend das einfach ist. Ne?
Anstrengend, sehr anstrengend.
Ja. Ja. Und so habe ich es auch wahrgenommen, ne? Dass es einfach super, super anstrengend auch war und ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, jetzt heute so über diese ganzen Dinge nochmal zu sprechen. Dennoch, ich habe ja gerade schon gesagt, du hast uns informiert. Ich glaube, in dem Moment war es einfacher, uns zu schreiben. Es war ein sehr langer Text,
ja, genau,
den du geschrieben hast. Aber ich weiß ja auch, dass du jetzt in deinem Fall relativ offen umgegangen bist mit der Thematik. Ne?
Ja, also da habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Mir war das auch nicht peinlich oder sonst was. Aber ich glaube, ich war genauso schockiert wie mein Umfeld. Wahrscheinlich musste ich deswegen drüber sprechen und ja, immer wenn ich erzählt habe, dass ich neuerdings unter Panikattacken leide, gab es immer drei Reaktionen und die waren immer gleich, immer. Also es gab nie eine andere oder gab nie andere. Also die erste war immer und es war egal, ob ich diese Person gut kannte, privat kannte, aus dem Geschäftlichen kannte, ob wir uns geduzt oder gesiezt haben, es kam immer du.
Ja.
Oder sie hätte ich nie gedacht. Niemals. Dann kann ich nur sagen, nein, ich auch nicht. Die zweite Reaktion war, aber cool, ich bleibe mal beim Du, cool, dass du so offen damit umgehst, dass du das sagst. Gut, ja, für mich war das ganz klar, dass ich da offen mit umgehe. Also da hatte ich nie Probleme mit. Und die dritte Reaktion war immer Verständnis. Mhm. Also das war richtig, richtig toll. Also da hat nie jemand gesagt, so ein Quatsch, stell dich nicht an, mach das jetzt. Sondern ja, es wurde immer mit Verständnis reagiert. Ne? Also wenn wir mal mit dem Zug irgendwo hin wollten, war sofort, ich kann das nicht. Und dann war sofort, hat ja nie jemand gesagt, ach so, naja, dann du, wir schicken dir nachher Fotos, ich rufe dich morgen mal an und sag, wie es war. Also das kam ja nie vor, sondern war sofort, okay, wie machen wir es dann? Also das war richtig, richtig toll, hat man mich richtig gut aufgefangen und das mit mir zusammen gemeistert.
Also in deinem Fall war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung, damit auch so offen umzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ich glaube, das ist für Außenstehende auch sonst schwierig, wenn die nicht wissen, was mit dieser Person los ist und die einfach sagt, nein, kann ich nicht, mache ich nicht, will ich jetzt nicht oder.
Ja. Aber glaubst du, dass alle Menschen so offen damit umgehen?
Nee. Mhm. Nee, ist auch schwierig, glaube ich auch wohl, dass das schwierig ist. Ist ja schon so ein, weiß nicht, ob das so eine Art von Versagen ist. Mhm. Also für mich war es das nicht. Weil ich mir immer gesagt, ich kann da nichts für, ich habe mir das nicht ausgesucht und ich stelle mich auch nicht an, das beherrscht mich. Mhm.
Ja, also würdest du sagen, es war gut, das hat dir, also ob es geholfen hat oder nicht, würde ich mal noch ausklammern, aber es war erstmal gut, damit so offen umzugehen? Ja,
für das Umfeld mit Sicherheit. Mhm. Also ich glaube, man kann mit viel mehr Verständnis rechnen, als man vermutet. Mhm. Das glaube ich durchaus. Also diese Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht.
Ja. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass sehr viele, ich glaube, dass die Mehrzahl sogar es ist, die nicht darüber spricht. Mhm. Dass es eben eher schambehaftet ist, vielleicht auch ein Zeichen von Schwäche suggeriert und vor allen Dingen auch dann wieder Angst. Ne? Also Angst folgt ja auch Angst ganz oft. Wie sind die Reaktionen? Mhm. Und das hat ja natürlich nicht immer nur was damit zu tun, dass das private Umfeld gut reagiert. Oftmals hängt ja auch ein beruflicher Hintergrund dahinter, ne? Dass eben Menschen Angst haben, vielleicht sogar ihren Job zu verlieren, weil vielleicht geht der Chef oder die Kollegen, die Kolleginnen nicht so gut damit um, dass vielleicht solche Ängste vorhanden sind in irgendeiner Form. Und genau deswegen nehmen wir ja diese Folge hier auf, ne? Um auch zu ermutigen, sich jemanden anzuvertrauen, denn dass es jemand weiß, ist ja schon mal zumindest mal hilfreich.
Absolut.
Auch wenn niemand richtig helfen kann, oder Katrin?
Nein. Mhm. Also du hast mich ja mal gefragt, ob es einen Satz gab, der mir mal geholfen hat. Mhm. Und es gab wirklich viele, viele Sätze. Und ich muss dir sagen, es hat gar keiner geholfen. Mhm. Kein einziger. Denn das Blöde an diesen Panikattacken ist, du musst da alleine durch. Mhm. Da können noch so gut gemeinte Ratschläge kommen, aber am Ende stehst du alleine in dem Zug und musst es aushalten, dass die Türen zugehen und du nicht rauskommst. Mhm.
Ja.
Das ist so.
Ja. Also hilft eigentlich nur Verständnis zeigen.
Ja.
Ne? Also das, was
kein
du schon
Druck
gesagt
aufbauen.
Hast. Ne? Kein Druck aufbauen.
Kein Druck aufbauen, es nicht ins Lächerliche ziehen. Und nicht sagen, ach komm, das schaffen wir schon und mein Gott, stell dich nicht so an. Mhm. Das ist der weiß Gott falsche Weg.
Ja.
Ja. Weil was Menschen nicht tun, ist sich anstellen. Ganz bestimmt nicht. Mhm. Man kann nicht anders in dieser Situation.
Ja. Katrin, was hast du denn jetzt gemacht? Also wir können ja mal, also das auf jeden Fall mal sagen, das haben die, glaube ich, unsere Hörer und Hörerinnen schon rausgehört, dass es dir heute wieder ziemlich gut geht. Inzwischen sind wieder einige Partys ins Land gegangen, mit viel Reibung mit anderen Menschen.
Ja. Genau, wir sind mit dem Zug dorthin gefahren.
Genau, wir sind mit dem Zug dorthin gefahren, also alles war dabei. Ja. Und ich denke immer noch ganz oft daran, wenn wir zusammen da irgendwo sind und wie dankbar, es macht mich so unglaublich dankbar und ich glaube dich auch.
Ja, nicht an erster
noch
Stelle.
Noch viel mehr, dass das alles wieder so geht und dass wir das wieder so machen können. Mhm. Das ist eins der schönsten Geschenke.
Ja, absolut.
Auch für den anstehenden Geburtstag. Also ich kriege auch ein Geschenk sozusagen. Das ist wirklich toll. Gut, dass man mich nicht sehen kann, ne, Katrin? Nee.
Tränen überströmt.
Die Tränen überströmt, ja, das ist, so bin ich eben. Und aber es wird sicherlich ja auch für die meisten ganz interessant sein. Was hat dir denn nun geholfen? Also du bist ja wieder rausgekommen und ich erinnere mich an einen unglaublichen Kampfgeist, den du immer an den Tag gelegt hast. Du hast gesagt, es geht mir schlecht, ich kann es gerade nicht, aber du hast nie, ich habe nicht einmal von dir gehört, ich will es nicht. Es war immer ein Ich will. Immer. Mhm. Du hast immer gesagt, ich will das wieder.
Ja.
Ich will wieder diese Lebensqualität. Ich möchte nicht, dass das so bleibt.
Genau. Also ein Vorteil, den ich natürlich habe, ist, dass ich das ja 45 Jahre lang gar nicht hatte. Also ich weiß ja, was mir entgeht oder was mir entgangen ist.
Ja.
Das wollte ich auf jeden Fall wieder haben. Ich wollte ja mein altes Leben zurück, auf jeden Fall. Und als ich mich damals um eine Psychotherapie gekümmert habe, hatte ich sehr viel Glück. Das hat innerhalb von 6 Wochen geklappt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Man wartet bis zu einem halben Jahr.
Ja.
Und damals, vielleicht erinnerst du dich noch, das war im Januar und im Mai haben mein Mann und ich unsere hölzerne Hochzeit auf Mallorca gefeiert.
Ich erinnere mich sehr gut.
Ja. Ihr wart dabei, also unsere besten Freunde waren dabei, unsere Trauzeugen hatten wir auf eine Finca eingeladen und nun stand ja dieser Flug an, weil Beam ist leider noch nicht erfunden und auch mit einer Fähre wäre ich ja nicht rübergekommen. Also ich konnte ja wirklich gar nichts. Ich konnte 0,0. Und der Auftrag an diese Psychotherapeutin war nun, ich muss in dieses Flugzeug steigen im Mai. Ne, koste es, was es solle. Und die hat das ganz toll gemacht. Die ist das alles mit mir durchgegangen, hat immer gesagt, so, wir starten jetzt. Wo haben Sie denn zuerst Angst? Ich gesagt, beim Kofferpacken, da habe ich schon Angst. Weil ich ja weiß, dann es geht bald los. Naja, und dann haben wir uns Stück für Stück vorgearbeitet. Ich habe parallel dazu eine Hypnosetherapie gemacht. Die hat mir auch sehr gut getan. Und beides zusammen hat gut funktioniert. Ich konnte den Flug antreten nach Mallorca, auch zurück, es war kein Problem. Trotz allem hat das nicht so nachhaltig funktioniert. Also ich habe immer wieder eine Therapie angefangen. Ich habe noch Reiki gemacht, das hat mir auch gut geholfen. Dann war ich zum Handauflegen und habe eine Energiearbeit mit mir machen lassen. Ich war beim Heilpraktiker für Psychotherapie und wo war ich denn noch überall? Also ich habe wirklich sehr viel gemacht. Ich hatte dann von Invirtu, die Werbung darf ich ja bestimmt machen, eine VR-Brille, die kannst du dir aufsetzen und dann fährst du Bus oder du fährst durch einen Tunnel oder du bist in einem Tunnel oder du bist in einem Raum eingesperrt. Du bist im Flugzeug. Also das haben die ganz, ganz toll gemacht. Du fährst U-Bahn. Das sind ja alles Sachen, die ich nicht konnte. Und das hat mir auch gut geholfen, diese Situation einfach vor Augen zu haben. Wie ist das? Mhm. Auch mit dem Wissen. Klar, ich kann mir die Brille abreißen, aber trotzdem war das schon mal eine gute Vorbereitung. Ich muss aber dazu sagen, Verhaltenstherapie habe ich noch gemacht. Und diese Therapeutin hat gesagt, und damit hatte sie leider recht, am Ende muss es der Patient selber machen. Also ich bin in alle Therapien gegangen, gerade in die erste und habe gedacht, so jetzt macht die hier ein bisschen was mit mir, ne? Wir reden so ein bisschen und dann ist das weg. Da ist gar nichts weg. Am Ende bist du es, die das aushalten muss. Und die Therapeuten können nur eins machen, dich stärken, dass du dich der Situation stellen kannst. Wenn du das schon mal kannst, hast du sehr, sehr viel gewonnen. Natürlich musst du dich dieser Situation stellen. Die ist auch nicht toll. Aber wenn es schon so weit gekommen ist, dass du das kannst, hast du schon sehr viel erreicht. Aber den allerletzten Schritt musst du immer alleine machen. Es gibt kein Zaubermittel oder keinen Zauberspruch, was auch immer. Es ist immer man selber. Und das ist das wirklich sehr, sehr anstrengende daran.
Ja. Also dieser unglaubliche Wille, den ich gerade beschrieben habe, der hat auf jeden Fall sehr geholfen, oder?
Der hat sehr geholfen. Natürlich. Natürlich. Also ich kann das verstehen. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich eine ängstliche Person ohnehin schon wäre, hätte ich vielleicht in vielen Fällen gesagt, naja, dann ist es jetzt so. Dann fahre ich jetzt nicht mehr Zug oder U-Bahn, dann gehe ich eben zu Fuß oder mein Mann muss mich bringen oder ich fahre selber oder ich fahre irgendwo mit. Das kam für mich aber gar nicht in Frage.
Ja.
Zu 0%.
Ich erinnere mich sehr gut. Ja. Und das ist auch gut so.
Ja. Aber ich stand auch schon, also ich hatte mir ein Zugticket gekauft, weil ich dachte so, ich fahre jetzt nach Bremen. Ich hatte gar keinen Auftrag in Bremen, aber ich musste das schaffen. Und ich stand mit meinem Zugticket am Gleis. Mir liefen die Tränen übers Gesicht. Und der Zug musste ohne mich fahren, weil ich es auf gar keinen Fall geschafft habe. irgendwann ist meine Nachbarin mit mir gefahren. Ich habe dann geguckt, okay, wo ist es am kürzesten? Also Richtung Bremen oder Richtung Osnabrück? Es gibt ja nur diese zwei Richtungen in Wildeshausen. Und Richtung Osnabrück ist die kürzere Strecke, die dauert nur 6 Minuten anstatt 8. Und da ist eine Nachbarin dann mit mir eingestiegen und hat das dann mit mir gemacht. Mhm. Aber auch da, wie gesagt, war ich diejenige, die das aushalten musste. Aber man merkt das oft. Ist heute ein guter Tag oder ist ein schlechter Tag? Man sollte es nur an einem guten Tag versuchen.
Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr guter Tipp, auch für alle, die hier gerade zuhören, vielleicht sogar selbst betroffen sind oder jemanden kennen. Ich erinnere mich auch noch, Katrin, nach all diesen Dingen, die du gemacht hast. Es waren ja Therapien, es waren aber auch ein paar andere Dinge dabei, die ein bisschen vielleicht spiritueller waren oder wie man das auch immer nennen möchte. Ist auch erstmal völlig wurscht. Mhm. Es geht darum, einen Weg zu finden, der einem hilft. Es ist egal, welcher Weg das ist. Es geht um den Weg zu finden, der, ich habe verstanden, der dir geholfen hat, dich zu befähigen, am Ende wieder selbst dir zuzutrauen, in die Situation zu gehen. Und ich erinnere mich, dass du von einer Therapie kamst und gesagt hast, ich habe verstanden, ich muss es Stück für Stück machen. Ich muss mich einer Herausforderung nach der anderen stellen.
Genau.
Und das war dann nämlich dieses, ich fahre jetzt Bahn, dann gehen wir mal wieder irgendwo hin, wo es enger ist.
Ja, genau.
Ne, dann fahre ich mal Karussell. Ja. Dann
fahre ich Bus.
Genau.
Durch den Elbtunnel war ja auch eine Katastrophe. Also.
Ja, genau. Tunnelfahren, das war auch ganz lange ganz schlimm. Ne?
Genau.
Ihr seid teilweise auch wirklich andere Strecken gefahren.
Ja, ne? Absolut. Also du hast es erst angesprochen, dass wir ja Familienurlaube geplant haben. Und da gab es ja einen Fall, da habe ich sonntags zu meinem Mann gesagt, ich kann das nicht, ich kann morgen nicht in dieses Flugzeug steigen. Und das war wirklich ein toller Urlaub, den wir da gebucht haben. Und da war das einzige Mal, dass mein Mann gesagt hat, doch, das schaffst du bestimmt. Da habe ich gesagt, nein, das schaffe ich nicht. Und da war für ihn auch klar, ich schaffe es nicht. Wir haben den also abgesagt und wir haben dann einen anderen Urlaub gemacht. Und da hätten wir mit der Fähre fahren müssen. Da habe ich gesagt, das schaffe ich aber nicht. Ich kann nicht mit dieser Fähre fahren. Da mussten wir, ich glaube, 100 Kilometer Umweg fahren. Mhm. Mein Mann der ist großartig. Rolli, liebe Grüße an dich. Der hat das alles so mitgemacht. Der hat nie mich unter Druck gesetzt oder irgendwas. Also wir sind diesen Umweg gefahren, um an unser Ziel zu kommen. Also wir hätten nicht schon eher da sein können, aber es ging einfach nicht.
Mhm. Ja.
Genau.
Ja.
Solche Situationen waren immer dabei. Klar.
Und irgendwann war es dann eben doch soweit. Du bist wieder durch den Tunnel gefahren.
Ja, genau. Mhm. Irgendwann war es soweit, genau. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, an alle Betroffenen da draußen, nur weil ihr irgendwas einmal geschafft habt, 2, 3, 4, 5 Mal, heißt das nicht, dass ihr das ein 6. Mal schafft. Mhm. Denn ich habe es mit dem Tunnel irgendwann nicht geschafft. Ich bin doch schon 5 Mal durchgefahren und habe dann gemerkt, okay, jetzt kommt hier der Elbtunnel und ich habe noch die Chance, rechts abzubiegen, um über die Elbbrücken zu fahren. Das habe ich gemacht, weil in mir schon so die Angst aufgestiegen ist, dass ich wusste, ich schaffe das nicht. Mhm. Zurück habe ich es wieder geschafft. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Ich will nur sagen, nehmt es einfach an. Das kann passieren, das ist so, das ist kein Weltuntergang. Einfach weitermachen. Aufstehen, Krone richten, weitergehen.
Weitergehen, ja.
Ist so.
Sehr schön. Und bedeutet auch nicht, dass es dann beim 7. Mal nicht wieder klappt. Ne?
Nein.
Also ich weiß, wenn wir zusammen irgendwo hinfahren, wir fahren ja öfter mal durch den einen oder anderen Tunnel, ne? Richtung Köln oder wo auch immer. Ne?
Ja.
Und ich weiß, dass du immer noch ein bisschen angespannt bist.
Ja.
Ich thematisiere es nicht, es würde dir sowieso nicht helfen, das weiß ich. Aber ich nehme es immer wahr und weiß das ganz bewusst. Aber ich weiß auch, dass du die Hand heben würdest und sagen würdest, wenn es nicht gehen würde.
Ja, natürlich.
Aber es schwingt noch mit, das ist mir ganz bewusst. Mhm. Und das nehme ich auch wahr. Und dennoch finde ich es umso schöner, dass du dich da so gut durchgekämpft hast und Stück für Stück wieder ins Leben zurückgekämpft hast, muss man wirklich sagen.
Ja, es war ein Kampf. Also ich habe noch nie sowas Anstrengendes gemacht.
Ja.
Es war wirklich, wirklich anstrengend.
Ja, das konnte man auch so fühlen. Mhm. Und umso schöner ist es, dass dass wir ganz viele Momente auch zusammen erlebt haben. Ich das miterleben durfte. Deine erste wilde Mausfahrt haben gemacht. Erst ein bisschen Autoscooter, dann war es die wilde Maus.
Ja.
Und ich weiß, wie glücklich du warst, weil das war die erste wilde Mausfahrt. Mich hat es mindestens genauso glücklich gemacht, würde ich sagen. Oder als wir letztes Jahr auf dem Deichbrand-Festival waren und das erste Mal
Riesenrad.
Im Riesenrad waren.
Oh mein Gott.
Und das kann vielleicht gar nicht jemand nachvollziehen, wie schön schön das ist und wie wertvoll diese Momente auf einmal sind, wenn man sie so bewusst wahrnimmt, dass man das wieder tun kann,
ja,
oder?
Genau. Ja, ja, das war richtig, richtig toll.
Ja.
Weil ich konnte es genießen. Ich saß da drin und habe gedacht, wie toll ist das?
Ja.
Wie toll, dass ich hier gerade nicht das Bedürfnis habe, rauszuspringen.
Ja.
Also das war schon schön.
Man hat es dir mit jeder Pore deines Körpers angesehen. Ja. Du hast gestrahlt. Ja. Ich habe ein Foto davon noch.
Du hast ein Foto gemacht, genau.
Und es war ein ganz schöner Moment. Und ich sage das deswegen jetzt gerade auch zum Ende unserer Folge hier, um auch den Menschen da draußen, die gerade noch nicht in der Situation sind, vielleicht noch mal ein bisschen Mut auch mitzugeben und zu wissen, hey, da hinten raus, wenn man es geschafft hat, da ist ganz viel, für was es sich lohnt, diesen Willen zu entwickeln oder wieder zum Leben zu erwecken.
Ganz genau. Also es lohnt sich in jedem Fall, egal wie lange es dauert. Egal wie lange es dauert. Nehmt euch die Zeit, aber am Ende ist es ganz viel wert, wieder am normalen Leben teilzunehmen.
Und dafür wünschen wir allen, die jetzt hier zugehört haben und vielleicht auch jemanden kennen oder selbst betroffen sind, ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück. Ich glaube, Katrin, wir werden bei dieser Folge mal verlinken, auch bei Instagram wieder. Du hast gerade gesagt, darf ich hier Werbung dafür machen? Unbedingt. Was hat geholfen, diese Virtual Reality Brille, was du gesagt hast? Wir werden das hier verlinken, also wenn ihr nachschauen wollt und wenn es Fragen gibt, wie immer, meldet euch entweder über Instagram direkt oder an hallo@podcast-ohne-namen.de. Oh mein Gott, diese E-Mail-Adresse. Oder was auch immer. Ich glaube, Katrin, du stehst auch für Fragen gerne bereit, oder?
Absolut. Also wenn ich helfen kann, immer gerne, weil das ist mir total wichtig. Wenn ich da irgendwie eine Stütze sein kann, bin ich das total gerne. Denn ich weiß, wo ihr wart und da müsst ihr nicht sein. Auf keinen Fall.
Ja, sehr schön. Katrin, ganz, ganz lieben Dank, dass du das hier mit uns geteilt hast. Und ich würde sagen,
sehr gerne.
Wir trinken jetzt unseren Prosecco aus.
Genau.
Und freuen uns schon mal auf die große Party am Wochenende.
Ja.
Also wir sagen bis dahin, bis zum nächsten Mal. Meldet euch bei Fragen und Katrin, nochmal Dankeschön.
Ich danke dir.
Mach's gut.
Tschüss.
Mach's gut. Ciao.